In der Kneipe, im Biergarten, am Küchentisch. Alkohol ist überall und damit auch alkoholkranke Menschen. Laras Mutter war eine von ihnen. Was Lara in ihrer Kindheit erlebt, schreibt sie in ein Tagebuch.
Es gibt auch einen Eintrag, der tut mir bis heute ein bisschen weh. Und da schrieb ich, dass meine Mutter wieder so viel getrunken hat, dass sie sich übergeben musste und ich das einfach gar nicht mehr aushalte und nicht weiß, was ich machen soll oder was ich machen kann, damit sie nicht mehr trinkt.
Wir wollen heute am Aktionstag Suchtberatung auf Angehörige von Süchtigen blicken. Denn die fallen oft hinten runter, obwohl auch sie Hilfe brauchen. Was macht das mit dem eigenen Leben, wenn die Mutter, der Bruder, die Partnerin trinkt? Wo gibt es Hilfe und wie sieht die dann aus? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die von einer Nachricht direkt betroffen sind. Wir hören ihre Perspektiven und dazu gibt es die Hintergründe. Heute mit Lara.
Also ich wusste, wenn ich nach Hause komme, erstmal nicht, ist meine Mutter überhaupt da? Liegt sie irgendwo? Ist sie gestürzt? Ist sie nüchtern? Ist sie betrunken?
So läuft Laras Schulzeit. Als ihre Mutter alkoholabhängig wird, ist sie 12 Jahre alt. Es ist Sommer. Ihre Eltern sitzen den ganzen Tag draußen und trinken Alkohol. Sie hat Ferien und verbringt ihre Zeit allein im Haus, erinnert sie sich. Und auch nach den Ferien ist etwas anders.
Meine Mutter war Hausfrau. Ich kannte das so, dass ich von der Schule kam und es zum Beispiel ein Mittagessen gab oder dass sie mit mir Hausaufgaben gemacht hat. All das ist weggefallen. Also ich musste mich dann selber um das Essen kümmern. Und dann im Nachgang irgendwie um meine Mutter. Mein Fokus lag eigentlich nur darauf, mich zu fragen, wie geht es meiner Mutter gerade? Kann ich sie vielleicht schlafen legen? Weil ich immer wusste, wenn sie schläft, trinkt sie nicht und es kann in dem Moment nichts passieren. Also eigentlich habe ich meine Mutter so ein bisschen bemuttert. Daraus bestand mein Alltag.
Was hat das denn dann in dem Alter für dich bedeutet? Weil ich meine, ich denke, viele Zwölfjährige kochen sich eher nicht selber Essen und kümmern sich vor allem dann auch nicht um ihre Eltern. Konntest du dich auf deine Sachen überhaupt noch konzentrieren, sowas wie Schule?
Also ich habe die Schule mehr schlecht als recht geschafft. Also schlussendlich bin ich da irgendwie ganz gut durchgekommen. Das ist für mich immer noch so ein bisschen ein Wunder, dass ich das irgendwie gut durchgebracht habe. Aber ich hatte für meine Themen auf jeden Fall keinen Platz. Also es war dann schon auch so, ich wollte nicht mehr unbedingt Freunde zu mir mit nach Hause nehmen, weil ich auch nicht wusste, in welchem Zustand befindet sich meine Mutter. Und ich wollte auch nicht, dass meine Freunde vielleicht sehen, dass meine Mutter betrunken ist. Das hat schon schnell dazu geführt, dass ich mich auch sehr isoliert habe und dann auch nicht mehr so richtig einen Freundeskreis hatte, eben weil ich einfach mit ganz anderen Themen beschäftigt war als andere in meinem Alter und darüber auch nicht sprechen wollte.
Das heißt, da war sonst niemand in deinem Umfeld, jetzt irgendwie dein Vater oder Oma und Opa, mit denen du darüber sprechen konntest?
Mein Vater hat sich, finde ich, aus dieser ganzen Situation irgendwie rausgehalten. Also er hat darauf reagiert, indem er wenig zu Hause war. Er ist früh zur Arbeit gegangen, kam spät nach Hause. Ich weiß nicht genau, warum er sich so verhalten hat. Ich habe auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Aber der war für mich da in der Form keine Stütze, weil ich eben viel alleine mit meiner Mutter war. Und es gab ansonsten noch meine Großmutter, aber die hat sich, glaube ich, selber schwer getan, die Alkoholerkrankung meiner Mutter anzuerkennen. Und das hat bei mir dann dazu geführt, dass ich das einfach gar nicht mehr versucht habe, mit irgendwem darüber zu sprechen.
Als Lara 16 ist, will sie sich Hilfe holen und geht zu einer Beratungsstelle für Familien. Sie wächst auf dem Dorf auf. Viele Anlaufstellen hat sie da nicht. Aber sie findet dort eine Beraterin. Die geht kurz danach in Mutterschutz. Lara hört dann auf, zur Beratungsstelle zu gehen. Erst viele Jahre später, mit Anfang 20, startet sie dann einen weiteren Versuch.
Richtig Hilfe geholt habe ich mir vor 3 Jahren, ich glaube 2021, zum ersten Mal. Da habe ich nämlich mit meiner Therapie begonnen, weil ich einfach gemerkt habe, der ganze Umgang mit meiner Mutter prägt mich bis heute in verschiedenen Umgangsformen und dass ich das einfach allein nicht loswerde und vor allem nochmal mit jemandem darüber sprechen möchte, was ich da eigentlich erlebt habe.
Welche Verhaltensweise meinst du da?
Also ich merke bei mir zum Beispiel, dass ich immer noch aufpassen muss, nicht in so kleinere Alltagslügen zu verfallen. Das ist vielleicht jetzt eins der weniger schlimmeren Symptome. Aber wenn mich früher jemand gefragt hat, was zu Hause so passiert, musste ich mir eben irgendwas ausdenken und habe eben ja nicht gesagt, dass meine Mutter den ganzen Tag trinkt. Irgendwie passiert mir das manchmal immer noch, dass wenn mich jemand fragt, was ich am Wochenende gemacht habe, dass ich einmal kurz durchatmen muss, damit mir nicht irgendwie schon automatisch eine Lüge rausrutscht, obwohl ich überhaupt nicht mehr lügen muss. Ich merke auch, dass ich so ein sehr starkes Verantwortungsgefühl trage, dass ich häufig das Gefühl habe, ich muss auf andere Personen aufpassen.
Wie stehst du denn heute zum Thema Alkohol?
Tatsächlich trinke ich selber überhaupt gar nicht. Und auch bei anderen Personen fällt es mir super schwer, wenn die Alkohol trinken. Also ich gehe überhaupt nicht feiern oder auf Partys. Auch Restaurantbesuche fallen mir ehrlicherweise schwer, weil ich, sobald ich merke, jemand trinkt, und das muss auch gar nicht zu viel sein, aber einfach sobald ja irgendwie Alkohol ausgeschenkt wird und ich finde, es liegt dann so ein Geruch in der Luft, es steigt in mir einfach super oft eine Panik auf, weil ich Angst habe, dass ich gleich wieder die Verantwortung für alle tragen muss, dass vielleicht was Schlimmes passiert, dass jemand stürzt, sich verletzt. Und das ist für mich ehrlicherweise ziemlich unaushaltbar. Deswegen, genau, meide ich eigentlich Situationen, in denen Alkohol getrunken wird und trinke auch selbst nicht.
Was hätte dir denn in der Situation, wo das mit deiner Mutter besonders schlimm war, geholfen? Du hast gesagt, du hattest zwar mal ein Angebot versucht in Anspruch zu nehmen, aber das war nicht so richtig erfolgreich für dich.
Mir hätte das geholfen, wenn es so ein bisschen offensivere Angebote gegeben hätte. Ich glaube, hätte mir in der Schule jemand gesagt, wenn eure Eltern vielleicht sich so und so verhalten oder ein Drogenproblem haben, dann meldet euch bitte hier irgendwie Angebote, Krisenchats, die es ja auch heute irgendwie schon gibt. Also ich glaube, dieses ganze Angebot und Anlaufstellen, die hätten, finde ich, auch schon allein in der Schule Kindern und Jugendlichen ein bisschen mehr beworben werden müssen, damit man nicht danach suchen muss, wo man vielleicht mal hin kann, sondern damit man auf eine Art, und sei es irgendwie durch ein Plakat, ein bisschen aktiver angesprochen wird und merkt, okay, ich bin nicht ganz alleine damit auf der Welt.
Hast du das Gefühl, das sorgt dann auch dafür, dass man sich als Angehörige nicht so vielleicht eingesteht oder das nicht so versteht, dass man auch ein Problem hat und nicht nur die Person, die alkoholabhängig ist?
Ja, also bei mir war das super lange so, dass ich überhaupt nicht dachte, dass ich damit ein Problem habe. Ich bin dann auch, also meine Mutter ist gestorben 2017 und ich bin dann ganz, ganz weit weggezogen und dann ging es mir auch erstmal super und ich dachte, perfekt, jetzt fängt für mich irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt an, den ich ganz anders und irgendwie nur nach meinen Wünschen leben kann. Und ich habe dann aber eben schnell gemerkt, was ich auch schon meinte, dass ich bestimmte Verhaltensweisen nicht ablegen lassen und habe die Erfahrung ehrlicherweise auch schon in einigen Selbsthilfegruppen gemacht, dass man das in der Situation manchmal gar nicht merkt, wie sehr man selbst durch diese Erkrankung geprägt wird. Ich glaube, das ist den wenigsten gleich so richtig bewusst. Ich glaube, das braucht Zeit, bis man das merkt. Und ich glaube, so ein Angebot würde helfen, ja.
Heute, am bundesweiten Aktionstag Suchtberatung, fordert die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen DHS mehr Geld. Die Suchtberatung in Deutschland sei unterfinanziert, sagt der Dachverband von vielen Suchtberatungsstellen in Deutschland. Und die DHS liefert auch Zahlen dazu. Sie hat bei Suchtberatungsstellen in ganz Deutschland nachgefragt. Über 60% sagen, wir bekommen nicht genügend Geld von den Ländern und Kommunen. Das Geld, was wir bekommen, reicht nicht aus, um die Suchtberatung komplett zu finanzieren. Aber solche Aktionstage sollen natürlich auch dafür sorgen, dass Menschen überhaupt erfahren, dass sie sich beraten lassen können.
Mein Name ist Birte Holm. Ich bin die Bereichsleiterin der ambulanten Suchthilfe in Bonn. Das ist ein Bereich, der von Caritas und Diakonischem Werk in Bonn gemeinsam getragen wird.
Birte Holm berät Suchtkranke, aber eben auch deren Familien, Freunde, Geschwister. Wie oft kommen überhaupt Angehörige zu ihr?
Bei weitem nicht so oft, wie wir das eigentlich uns denken würden, wie es passiert. Der Leidensdruck von Angehörigen ist ja durchaus sehr hoch. Gleichzeitig kommen die gar nicht so oft, weil viele Angehörige glauben, sie hätten keinen Anspruch, sondern es ginge bei uns nur um die Betroffenen. Und das heißt, wir haben immer da ein Stück an Vorarbeit, schon einmal deutlich zu machen, die Angehörigen sind uns genauso willkommen und wir beraten die genauso.
Was ist denn, wenn jemand zu Ihnen kommt, dann der erste Schritt?
Also das kann sein, dass jemand zunächst mal Entlastungsgespräche bei uns führt oder Informationen auch braucht. Also viele brauchen erstmal ein Wissen über, was ist das eigentlich, Sucht, wie funktioniert das? Und dann geht es aber auch um die Frage von, was kann ich tun für die Betreffenden, die konsumieren, aber eben auch für mich selber. Und an diesen Stellen gucken wir, können wir da was leisten, können wir beraten und unterstützen oder müssen wir auch woanders hin weitervermitteln?
Sagen wir mal, ich komme jetzt zu Ihnen und ich bin Angehörige von einer Person, die alkoholkrank ist. Wie läuft denn dann so ein Gespräch für mich ab? Was tun Sie dann, um mir zu helfen?
Ich versuche zum einen herauszufinden, wie nah dran ist jemand an diesem konsumierenden Menschen. Dann geht es darum zu gucken, welchen Einfluss hat das Suchtverhalten von diesem Menschen auf das Leben von dem, der vor mir sitzt. Und dann nochmal zu gucken, was ist jetzt das Anliegen. Weil viele kommen ja mit der Idee, helfen Sie mir dahin, damit der andere endlich aufhört zu konsumieren. Und möchten gern dafür eine Anleitung haben. Also sagen Sie mir, was genau ich sagen muss, in welchem Moment, also damit die dann aufhören zu trinken. Und an dieser Stelle müssen wir immer natürlich gucken, es gibt es nicht. Es gibt nicht das richtige Wort, es gibt nicht den richtigen Moment, es gibt nicht die adäquate Ansprache oder das richtige Mittel, um jemand anderen zu motivieren, sein Trinken einzustellen.
Was sind denn so die häufigsten Probleme der Angehörigen?
Es ist ein großes Problem für die Angehörigen grundsätzlich zunächst einmal, sich so fürchterlich hilflos zu fühlen und nicht zu wissen, was kann ich jetzt tun, was oder was muss ich tun, was kann ich machen, damit sich da irgendwas tut. Und daraus entsteht häufig auch eine große Wut. Also diese Hilflosigkeit führt irgendwann auch einmal dazu, dass Menschen richtig sauer werden und sagen, jetzt Mensch, jetzt mach doch endlich mal. Dabei geht dann häufig auch verloren, dass wir von einer Erkrankung sprechen und nicht von einer schlechten Angewohnheit.
Sie haben eben noch gesagt, dass aber trotzdem nicht so viele Angehörige zu Ihnen kommen. Müssten Sie dann zu den Angehörigen kommen, also einfach offensiver sein, ich weiß nicht, in Schulen, an öffentlichen Plätzen, wo auch immer man die Menschen dann erreicht?
Wir machen das immer wieder deutlich, dass wir auch Angehörige beraten. Aber zum einen nehmen die das manchmal gar nicht so wahr. Und zum anderen haben die für sich manchmal auch nicht oder auch öfter mal nicht das Gefühl, dass sie eine Beratung bräuchten, sondern eigentlich müssten ja bloß die, die trinken oder die sonst was konsumieren, damit aufhören und damit wäre ja das Problem gelöst. Also ich brauche keine Beratung, sondern mein Partner braucht eben eine. Und wenn der nicht zur Beratung geht, dann geht's nicht weiter.
Wenn bei euch im Freundeskreis oder in der Familie jemand Hilfe braucht, dann könnt ihr anbieten, mit zu einer Beratung zu gehen, empfiehlt Birte Holm. Auf der Website der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen gibt es auch eine Suchmaschine für Angebote in der Region, nennt sich Suchthilfeverzeichnis. Ihr könnt aber auch einfach mal Digi-Sucht googeln, da gibt es eine Online-Beratung. Lara spricht übrigens auch öffentlich über ihre alkoholkranke Mutter, damit andere Angehörige es hören.
Ich würde mir für alle Angehörigen wünschen, dass sie den Mut haben, sich Hilfe zu holen und auf sich selbst zu achten. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man auf sich selbst aufpasst und mit jemandem spricht. Und ich würde allen Angehörigen wünschen, dass sie verstehen, dass man, so wie es tut, niemandem helfen kann, der sich nicht helfen lassen möchte.
Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Sandra Döter, Clara Neubert, Alex Hart und ich, Ilka Knigge. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.